So, was das jetzt heute werden soll, ist ein Vortrag und selbstverständlich jede Diskussion, die unterwegs entsteht, zur Einführung und gleichzeitig ein bisschen zur Werbung für einen Kapitallesearbeitskreis. Der Zitatezettel ist ja verteilt worden, da merkt man, sollen schon erste Argumente über das, was man da in dem Kapital von Marx lernt, die sollen schon heute Abend hier vorkommen und durchgenommen werden und da sollen schon erste Missverständnisse, die sich bei der Lektüre üblicherweise einstellen, ausgeräumt sein oder ausgeräumt werden oder denen soll vorgebaut werden, so gut es eben zu haben ist. Ich fange mal insgesamt so an. Menschlich zerstörerische, vernunftmäßig absurde Besonderheiten der kapitalistischen Produktionsweise haben und können auch andere dingfest machen als der alte Marx. Da gibt es Menschenfreunde, Pfarrer, Sozialarbeiter, auch mal Politiker, Gewerkschafter selbstverständlich, die können vielerlei anprangern und das leuchtet auch jedem ein, dass einem da viel Absurditäten zugemutet werden. Zum Kapitalismus gehört, und das ist wirklich nichts Besonderes, das weiß eigentlich jeder, ein ungeheures Nebeneinander von Armut und Reichtum. Schauen wir mal einen Augenblick lang nicht bloß auf die Bundesrepublik, sondern man muss ja bloß ein bisschen weitergehen auf die EU. Millionen können sich in dieser Wirtschaftsweise nicht ernähren, finden keinen Weg, sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Schauen wir in die ganze Welt. Und schließlich existiert heute Globalisierung und eine Weltwirtschaft. Dann sind es 100 Millionen, die nicht leben können von dieser Wirtschaft. Viele verhungern, andere krebsen halt mit einem Dollar am Tag rum. Erfährt man ja auch alles in den Nachrichten und in den diversen Features im Fernsehen und in den Zeitungen, ist auch kein Geheimnis. Nebeneinander der ungeheuerste Reichtum und die größte Armut. Sogar in den wenigen erfolgreichen Zentren der Weltwirtschaft, und davon ist Deutschland natürlich eins der allererfolgreichsten, ist es eine Selbstverständlichkeit. Jeder weiß es. Die Reichen werden immer reicher. Und bei den anderen, bei den Normalbeschäftigten, da muss man froh sein, wenn über die Jahre hinweg die Reallöhne nicht sinken. Eine solche Absurdität. Die nächste Absurdität: Wir leben in einer Wirtschaft und in einem Entwicklungsstand der Produktivität der Arbeit, der ist ungeheuer. Ich erinnere mich selber noch, wie wir vor 25 Jahren, sagen wir mal, bei Siemens da in der Nürnberger Südstadt verteilt haben. Da sind 5.000, 6.000 Leute noch reingelaufen. Heute vielleicht 1.500. Und die produzieren dort nicht weniger, sondern mehr als damals. Die Entwicklung der Produktivkraft der Arbeit ist ungeheuer, schreitet immer weiter voran. So grob gesagt 5% im Jahr. Alle 20 Jahre ist sie doppelt so groß wie vorher. Also ist der Output der Arbeit doppelt so viel wie vorher. Und während all dessen wird die Arbeit für diejenigen, die sie verrichten müssen, nicht weniger. Also die zweite, äußerste Absurdität. Die Produktivkraft der Arbeit, der Leistungsgrad der Arbeit, das, was sie ergibt an nützlichen Dingen, steigt ins Unermessliche. Und für die, die die Arbeit verrichten, wird sie nie weniger, wird sie also auch für sie nie produktiver. Da hat man dann das Bild von nebeneinander überarbeiteten, bekanntlich gestressten Beschäftigten. Ja, die psychischen Krankheiten nehmen zu. Gestresste Beschäftigte, neben auf der anderen Seite Millionen Arbeitslose, die überhaupt keine Arbeit haben. Und beide können sich in dieser Wirtschaftsweise die Arbeit untereinander nicht ums Verrecken teilen. Die einen haben zu viel, die anderen haben zu wenig und teilen geht nicht. Die dritte Absonderlichkeit, und ich erzähle einfach drei besonders bekannte oder besonders ins Auge fallende. Ich meine nicht, dass das erschöpfend ist. Ich meine auch nicht, dass das systematisch ist. Ich erzähle sie bloß so hin. Die dritte Absonderlichkeit ist die, dass wenn der Laden dann mal läuft und alle erwachsenen und dazu fähigen Mitglieder der Gesellschaft auf Erwerb getrimmt sind und sich bemühen, Geld zu verdienen und mehr Geld zu verdienen, dann stellt sich an irgendeinem Punkt der allseitigen Bemühung um Wachstum ein, dass nichts mehr geht. Nicht im Sinn von, einer schafft es halt nicht, weil der Konkurrent neben ihm leistungsstärker ist und ihn vom Markt verdrängt, sondern alle miteinander bemühen sich, immer mehr zu verdienen und irgendwann stellt sich raus, sie verdienen immer weniger. Es ist Krise und es geht nichts mehr. Die Wirtschaft als Ganze macht ungefähr das Gegenteil von dem, was jeder Einzelne davon anstrebt, also was jeder einzelne Beteiligte haben will. Die Wirtschaft stagniert oder gerät in Rezession, wo alle sich bemühen, dass es immer mehr werden soll. Also diese Absurditäten bemerkt jeder. Dazu hätte es den Marx nicht gebraucht. Er trägt auch gar nichts bei im Sinn von, dass er noch viel mehr Kritikables findet. Er trägt was anderes dazu bei. Er stimmt nicht in die allgemeine Klage ein oder Anklage, sondern er macht sich an die Erklärung der Sache. Er gibt eine Antwort aufs Warum dieser Absonderlichkeiten. Er kümmert sich, worum sich die Mitglieder der bürgerlichen Gesellschaft nicht kümmern und nicht kümmern können, weil die sind ja alle hinterm Geld her. Die Mitglieder der bürgerlichen Gesellschaft haben das Problem, ich will Einkommen erzielen. Was Geld ist, interessiert die nicht. Die interessiert, wie viel sie davon haben. Was man hat, wenn man Geld hat, ist denen wurscht. Die haben den Standpunkt, dann kann ich mal was drum kaufen. Und der Marx befasst sich eben mit dem, was hat man eigentlich, wenn man Geld hat? Was ist das eigentlich Geld? Diese Erklärung in der Gründe der Übel, der bekannten Übel, ja, diese Erklärung stellt heraus, oder das ist seine Behauptung, die es dann auch zu überprüfen gilt, dass sie sich bei all den Übeln, die ich jetzt da genannt habe, und es gibt sicher noch viel mehr, dass sie sich bei den Übeln nicht um Fehlfunktionen des Ladens handelt, auch nicht um das Produkt von Fehlverhalten dieses oder jenes Mitglieds dieser Gesellschaft, sondern dass es sich um notwendige Konsequenzen dessen handelt, worum es in dieser Wirtschaftsweise geht. Kein Fehlverhalten, sondern es überhaupt nichts, was vom Verhalten im engeren Sinn abhängt, ist Marx' Antwort. Und deswegen befasst er sich auch, wenn er mit dem Buch anfängt, nicht wie die Volkswirtschaftslehre, mit den Absichten und Motiven der Menschen, mit denen sie sich an der Wirtschaft beteiligen. Die sind übrigens trivial und selbstverständlich und geben der Wirtschaft allein dadurch, dass man sie auf die Motive der Individuen bezieht, immer einen guten Sinn. Naja, was macht man? Warum geht man arbeiten? Ja, weil man sich einen Lebensunterhalt verdienen will. Man will sich einen Lebensunterhalt verdienen, warum? Weil man es ausgeben will. Wofür? Fürs Leben. Weil man leben will. Und weil man gut leben will, möglichst. Wenn ich von den Motiven her denke, ist alles immer ganz rational. Ist ja auch logisch. Sind ja selbstverständliche Motive. Motive, die niemand anders sieht. Auch die Volkswirtschaftslehre kennt da keine anderen. Im Gegenteil. Die kennt überhaupt nur solche. Und hat damit automatisch der Wirtschaft das Prädikat ausgestellt, na, für die Bedürfnisbefriedigung ist das alles da. Das wäre ja erstmal zu prüfen, ob das alles für die Bedürfnisbefriedigung da ist. Vom Standpunkt der Beteiligten aus, vom Standpunkt der Leute aus, die sich daran beteiligen, ist es kein Rätsel. Ja, jeder versucht Geld zu verdienen, um davon zu leben. Marx widmet sich nicht den Motiven der Leute, sondern den gesellschaftlichen Formen, auf die die sich einlassen müssen, wenn sie ihren Motiven, ein angenehmes Leben erwerben, folgen. Deswegen beginnt das Buch eben auch nicht mit den Menschen, sondern mit der Ware. Das ist der Fall von Marx, bezieht sich gleich auf die vergegenständlichten Formen des gesellschaftlichen Reichtums. Und in denen, sagt er, steckt eigentlich schon die ganze Geschichte. Was die Leute für Absichten damit verbinden, ist völlig wurscht. Wenn sie mit Waren umgehen müssen, dann sind ihre Zwecke schon festgelegt. Und zwar unabhängig von den guten oder nicht so guten Motiven, die sie haben. So, das wollen wir uns jetzt ein bisschen anschauen. Schauen wir mal auf den Zitatezettel. Es sind im Grunde nur ganz wenig Schritte, die ich da heute erläutern will, aber Schritte, die es durchaus in sich haben. Also erstmal der Reichtum der Gesellschaften, ja, das ist der berühmte Anfangssatz dieses Buchs. Vorgestern Abend war in Arte Kapitalismus, ja, das gibt es jetzt in Arte, eine Serie Kapitalismus, eine sehr bürgerliche Weise, wie die aufgreifen wollen, was sie von Marx lernen oder was sie gegen Adam Smith oder gegen Ricardo einzuwenden haben. Egal, da war eben auch ein Abend Marx und da ist es auch zitiert worden. Der Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als eine ungeheure Warensammlung, die einzelne Ware als ihre Elementarform. Gebrauchswerte bilden den stofflichen Inhalt des Reichtums, welches immer seine gesellschaftliche Form sei. In der von uns betrachteten Gesellschaft bilden sie zugleich die stofflichen Träger des Tauschwerts. Ich nehme die nächsten Schritte gleich dazu. Man könnte auch sagen, solche Sätze sind, ja, self-evident, schreibt der Marx an anderer Stelle. Ungefähr, die sind self-evident. Was wird uns eigentlich gesagt hier? Der Reichtum der Gesellschaften, das, was die Gesellschaften reich macht, das, was als Reichtum gilt, erscheint in dieser Gesellschaft als Warensammlung. Das heißt, alles, wovon die Nationen leben, was bei ihnen den Reichtum ausmacht, ist käuflich, wird geh- und verkauft, ist eine Ware. Das einzelne Element dieses Reichtums ist die einzelne Ware. Und was ist eine Ware? Ganz simpel, ein nützliches Ding, das erstens Nützen nutzt für irgendwas und zweitens einen Preis hat, verkauft wird, getauscht wird gegen was anderes. Wir kennen den Tausch in der entwickelten Form, getauscht wird gegen Geld. Man verkauft Produkte und man kauft sich was. Das ist die erste ganz einfache Auskunft. Die kann im Grunde niemand bestreiten. So ist es. Der Reichtum unserer Gesellschaft besteht in Warenform. Alles, was gibt, ist käuflich, kann gekauft werden, muss aber auch gekauft werden, wenn man es haben will. Damit ist schon auf was hingewiesen. Nämlich, vernünftigerweise ist der Reichtum das nützliche Ding. Das, was man gebrauchen kann. Und braucht die Wohnung, das Essen, das Auto, die Spielsachen, die der Erwachsene so hat. Das alles sind halt so die machen den Reichtum aus. In dieser Gesellschaft, und übrigens, wenn jeder für sich arbeitet, besteht der Reichtum einfach im Nutzen der nützlichen Dinge. Wenn sich jeder ein gutes Essen zubereitet, dann hat er hinterher keine Ware, sondern ein gutes Essen. In dieser Gesellschaft geht der Reichtum nicht in den nützlichen Dingen auf, sondern die nützlichen Dinge sind zugleich noch was anderes, nämlich käuflich. Ware. Jetzt wird ein Schluss gezogen. Ein Schluss, der ist gar nichts Bedeutendes, aber er ist andererseits auch unvermeidlich, unverzichtbar für den Fortgang. Der Tauschwert erscheint zunächst als das quantitative Verhältnis, die Proportion, worin sich die Gebrauchswerte einer Art gegen Gebrauchswerte anderer Art austauschen. Da x Stiefelwichse, ebenso y Seide, ebenso z Gold und so weiter der Tauschwert von einem Quarter Weizen ist, müssen x Stiefelwichse, y Seide, z Gold und so weiter durcheinander ersetzbare oder einander gleich große Tauschwerte sein. Die gültigen Tauschwerte derselben Ware drücken ein Gleiches aus. Beide getauschten Dinge sind also gleich einem Dritten, das an und für sich weder das eine noch das andere ist. Es ist so eine einfache Überlegung verstehbar oder macht die Schwierigkeiten. Wenn die Stiefelwichse gegen Seide und Gold und gegen sonst was getauscht wird, oder wenn der Weizen gegen die drei anderen getauscht wird, und die gelten einander im Tausch gleich. Gelten im Tausch gleich heißt einfach, der eine gibt es hin und nimmt das andere. Er gibt das eine fürs andere hin. Dann müssen die eine gleiche Substanz haben. Dann muss denen was Drittes gemeinsam sein, was nicht mit dem Gebrauchswert Stiefelwichse oder dem Gebrauchswert Seide zusammenfällt. Meldet euch, wenn ihr Widerspruch habt. Wenn er an der Stelle sagt, nein, das so schnell mache ich das nicht mit und so. Diese Überlegungen sind so schlicht und einfach. Auf der anderen Seite sind sie deswegen, weil über die Volkswirtschaftslehre und die allgemeine Bildung, die im Rahmen der Volkswirtschaftslehre so um sich gegriffen hat, auch bestritten. Die werden nicht allgemein mitgemacht. Insofern muss man sich hüten, das unbesehen mitzumachen. Man muss aufpassen, ob man es billigen will oder ob man sagt, nein. Die Volkswirtschaftslehre sagt da zum Beispiel, was soll da das gemeinsame Dritte sein? Der eine tauscht Stiefelwichse gegen Gold und der andere Gold gegen Stiefelwichse. Warum? Na, weil der eine Gold lieber hat als Stiefelwichse und der andere Stiefelwichse lieber als Gold. Gemeinsam ist da gar nichts. Wenn es einen Ausgleich gibt, dann ist es der Ausgleich der Nutzenerwägungen beider Seiten. Ja, also das würde man in der Volkswirtschaftslehre zu dem Thema lernen. Was ist dann die These? Die These ist, der Nutzen ist gleich. Die haben schon was Gemeinsames, nämlich den Nutzen. Und da muss man sagen, das ist ein Irrtum. Denn der Nutzen ist was, der hängt immer am konkreten Gebrauchswert, an dem konkreten nützlichen Ding. Der Nutzen des Bettes und der Nutzen von einer Flasche Bier ist nicht vergleichbar. Man kann nicht sagen, ist das Bier nützlicher als das Bett oder ist das Bett nützlicher als das Bier? So eine Überlegung ist sinnlos, weil Nutzen bloß ein Prädikat von einem bestimmten Nutzen sein kann. Den abstrakten Nutzen, der existiert nicht. Und ein bisschen, muss man sagen, hat es die Volkswirtschaftslehre sogar akzeptiert. Die haben einen ganz irren Trick eingeführt, die haben gesagt, okay, das stimmt also schon, Tisch und Bier kann man nicht gut vergleichen oder Bett und Bier kann man nicht gut vergleichen. Also gut, vergleichen wir das mal nicht mehr. Aber Güterbündel, den Nutzen von Güterbündeln kann man doch vergleichen. Also sowas nach dem Muster 17 Betten und ein Bier versus 17 Bier und ein Bett, das kann man vergleichen. Der Punkt ist, theoretisch ist es um keinen Schritt besser als das erste. Bloß mit dem Gedanken, wenn wir ein Bündel machen, dann schaut keiner mehr so genau hin, ob der Nutzen des einen und der Nutzen des anderen eigentlich vergleichbar ist. Dann haben wir, ja, es gibt Haushalte präferieren verschiedene Güterbündel. So, und dann haben sie dann doch wieder den Nutzen als den Grund des Tauschwerts. Und auch da möchte ich nochmal andersrum dran erinnern. Dieses gemeinsame Dritte ist eigentlich jedem sogar geläufig. Wenn die Leute tauschen, modern kaufen, dann könnte man sagen, nein, wenn sie das tun, dann haben sie ein Bewusstsein davon, dass sie aufpassen müssen, wie viel sie kriegen für das, was sie hingeben. Ja, das ist ganz bekannt. Und dann gibt es die Vorstellung, man macht mal einen guten Tausch. Es gibt auch die Vorstellung, heute habe ich einen schlechten Tausch gemacht. Aber wenn man eine Vorstellung von einem guten und einem schlechten Tausch hat, dann hat man auch eine Vorstellung von einem richtigen Tausch. Sehr unbestimmt, aber was ist eigentlich die Vorstellung des richtigen Tauschs? Vorstellung des richtigen Tauschs ist, dass man als Eigentümer nichts gewonnen und nichts verloren hat, wenn man das eine gibt und das andere nimmt. Vom Standpunkt des Gebrauchswerts hat man natürlich immer gewonnen. Wenn ich also an den Gebrauchswert denke, an das nützliche Ding, das ich eintausche, ist jeder Tausch ein guter Tausch. Das ist ja billig. Natürlich, immer nimmt man das, was man braucht und gibt was her, was man nicht braucht. Das ist völlig klar, das ist die Natur des Tauschs, dass man einen Gebrauchswert eintauscht, den man haben will. Aber wenn es die Vorstellung von guten und schlechten Tausch gibt, dann ist es die Vorstellung, die sich nicht am Gebrauchswert auf den Gebrauchswert bezieht. Weil der Gebrauchswert ist ja immer der Vorteil, der durch den Tausch erzielt wird. Immer kriege ich den Gebrauchswert in die Finger, den ich wollte und habe das Geld weggegeben, das ich zum Ausgeben vorgesehen habe. Wenn ich aber guten und schlechten Tausch unterscheide, dann meine ich schon die Quantität. Dann meine ich schon, wie viel habe ich gekriegt für mein Geld. Und da merkt man, das ist die Vorstellung geldmäßig. Und das sagt der Marx erstmal eher, das Geld erklärt, sagt er erstmal Wert. Wertmäßig stellt man sich im Tausch gleich. Gebrauchswertmäßig stellt man sich natürlich mit jedem Tausch besser, außer man hat sich total vertan. Man hat sich was gekauft, was man gar nicht gewollt hat. Kommt auch vor, ist aber ökonomisch jetzt nicht besonders relevant. Das ist also das Argument, die gültigen Tauschwerte derselben Ware drücken ein Gleiches aus. Ein Gleiches, das eben weder die eine noch die andere Ware ist, sondern eine dritte, eine Gemeinsamkeit beider Waren. Und dann kommt der Schritt, aus dem macht der Marx überhaupt nicht viel. Und der hat viel Ärger in der Wirtschaftswissenschaft erzeugt. Der heißt, sieht man nun von dem Gebrauchswert der Warenkörper ab, so bleibt ihnen nur noch eine Eigenschaft, die von Arbeitsprodukten. Diese Dinge stellen nur noch dar, dass in ihrer Produktion menschliche Arbeitskraft verausgabt, menschliche Arbeit aufgehäuft ist. Als Kristalle dieser ihnen gemeinschaftlichen Substanz sind sie Werte, Warenwerte.